Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 17. Dezember. Ich bin Anne Schwedt. Heute sprechen wir über die Regierungsbildung in Sachsen und über die Bewegung Omas gegen Rechts. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing wird ab Januar vorerst keine neuen 737 MAX-Maschinen mehr herstellen. Letztes Jahr im Oktober und diesen März waren zwei Flugzeuge dieses Typs innerhalb weniger Monate abgestürzt. Zahlreiche Menschen kamen dabei ums Leben. Seither gilt ein Flugverbot für diese Maschinen. Die US-Luftfahrtaufsicht wirft Boeing vor, die Maschinen vorschnell auf den Markt gebracht zu haben und damit die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Die Behörde macht auch deutlich, dass sie nicht vorhat, die Maschinen zeitnah wieder zuzulassen. Deshalb jetzt also der Baustopp als Konsequenz von Boeing. In Großbritannien kommt heute zum ersten Mal das neu gewählte Parlament zusammen. Zuerst werden die Abgeordneten den Präsidenten des Parlaments bestimmen. In den folgenden Tagen steht dann die Vereidigung der 650 Abgeordneten an. Und schon am Freitag will Premierminister Boris Johnson das neue Parlament über das Brexit-Abkommen abstimmen lassen. Bisher ist er damit immer gescheitert, weil er nicht genug Sitze im Parlament hatte. Jetzt nach der Wahl hat seine Partei jedoch eine absolute Mehrheit. Johnson will Großbritannien unbedingt am 31. Januar aus der EU führen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
Diese Episode Was jetzt wird präsentiert von Nespresso Professional. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee. Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf nespresso.com/maschine-testen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Ole Pflüger. Bei der Landtagswahl in Sachsen im September hat das Ergebnis alle klassischen Zweier- und auch Dreierbündnisse unmöglich gemacht. Keine Mehrheit für Schwarz-Gelb, keine für Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün. Und deswegen mussten sich jetzt CDU, SPD und Grüne zusammenfinden. Und das Erstaunliche ist, dass das ohne großen Streit funktioniert hat. Gestern hat nach der CDU auch die SPD verkündet, dass ihre Parteibasis einverstanden ist mit dem ausgehandelten Koalitionsvertrag. Und am Telefon habe ich jetzt Doreen Reinhardt, die für Zeit Online aus Sachsen und über sächsische Politik berichtet. Hallo.
Hallo.
Die CDU und die SPD haben dem Koalitionsvertrag ja bereits zugestimmt. Ist damit denn sicher, dass die Koalition jetzt zustande kommt?
Also es sieht danach alles aus. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch das Jahr der Grünen aus, aber es sieht auch da nach größerer Zustimmung aus. Und dann folgt eigentlich am Ende der Woche, also am Freitag, dann nochmal eine Kabinettsernennung. Also sozusagen die Vorstellung der Regierung und damit kurz vor der Weihnachtspause ist dann eigentlich das Bündnis komplett.
Was steht denn drin im Koalitionsvertrag? Was haben die Parteien ausverhandelt?
Die CDU ist ja fast 30 Jahre jetzt Regierungsmacht, ist auch erfolgsverwöhnt und ist natürlich jetzt eine andere Hausnummer, weil die CDU hat auch für sich natürlich Sachen rausverhandelt. Das sind sowas wie Landarztquote, Meisterbonus fürs Handwerk. Und die Grünen haben auch eine recht deutliche Handschrift hinterlassen. Also es war ja immer so ein bisschen die Befürchtung, lassen sich die Grünen da über den Tisch ziehen, also auch unter den eigenen Mitgliedern. Aber das kann man überhaupt nicht behaupten. Also es sind viele grüne Projekte zu sehen. Es geht um Ausbau erneuerbarer Energien, um zivilgesellschaftliche Projekte, die angeschoben werden soll, Engagement gegen Rechtsextremismus. Und die SPD als dritter Partner hat für sie wichtige Projekte wie Gemeinschaftsschulen und Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft.
Also alle eigentlich ziemlich zufrieden dafür, dass die Parteien doch relativ weit auseinander lagen zum Teil vorher. Vor der Wahl war es ja so, dass alle nach Sachsen geguckt haben, weil sie dachten, da wird es am dramatischsten sein. Und jetzt ist es so, Thüringen ist eigentlich unregierbar. Es ist völlig unklar, wie da eine Regierung zustande kommen soll, während sich in Sachsen ziemlich geräuschlos eine Regierung zusammengefunden hat. Warum ist das so?
Na, erstmal ist in Thüringen gab es natürlich ein viel komplizierteres Wahlergebnis. Also es hat sich zersplittert auf mehr Parteien. Es gab Ausschlüsse, die einfach zu dieser Situation nun führen. In Sachsen gab es einfach schlicht eine bessere Option. Also es gab drei Parteien, von denen zwei, die CDU und die Grünen und irgendwie alles andere als ziemlich beste Freunde waren die letzten Jahre. Also die einen dominante Regierungsmacht und die anderen jahrelange Opposition. Und nun musste man sich an den Tisch setzen. Aber immerhin war diese Konstellation mit diesen drei Parteien, CDU und SPD, hatten ohnehin schon eine Koalition in der letzten Legislatur, die war ganz gut eingearbeitet. Und nun musste man sich an den Tisch setzen. Also einerseits, das war die Option. Und dann ging es auch darum, den Verhandlungsprozess Vertrauen wachsen zu lassen. Und da haben, das war so ein bisschen, hat so ein, wie so ein Mantra diesen Prozess begleitet. Es ist so gut wie nichts nach außen gedrungen. Also es war, wurde Verschwiegenheit vereinbart. Das war allen drei Partnern total wichtig. Das war unglaublich frustrierend für uns Journalisten, weil wir haben so gut wie nichts mitbekommen. Also saßen da mal bei einer PK, wo man aber einfach nur gesagt hat, das Vertrauen wächst und sonst nichts. Es wurde so wirklich wenig, erstaunlich wenig durchgestochen. Und die drei Partner haben jetzt gesagt, dass das schlecht für uns war, aber gut für sie, weil so konnten sie sich auf sich konzentrieren.
In Sachsen steht nicht mehr viel einer Regierungsbildung zwischen CDU, SPD und Grünen im Weg. Vielen Dank für deine Einschätzung, Doreen Reinhardt.
Und sonst so?
Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist ja daran gewöhnt, auf Twitter angemotzt zu werden. Aber von der Deutschen Bahn, das ist dann doch nochmal neu. Auf dem Rückweg von der Klimakonferenz hat sie ein Foto von sich gepostet, wie sie auf dem Boden im ICE sitzt und dazu den Zusatz in überfüllten Zügen durch Deutschland. Eigentlich harmlos, aber die Bahn hat trotzdem zurückgepumpt. Schön, dass du mit uns fährst, aber noch schöner wäre es gewesen, wenn du auch berichtet hättest, wie freundlich du an deinem Sitzplatz in der ersten Klasse betreut worden bist. Und das ist natürlich auf ziemlich vielen Ebenen schräg, aber am schrägsten ist eigentlich, dass die Bahn das hier hätte wissen können. Thunberg hatte zwar eine Reservierung, aber die galt, wie alle Reservierungen, nur für einen bestimmten Zug und der war in ihrem Fall ausgefallen. Passend dazu hat die Bahn dann gestern angekündigt, 5 Milliarden Euro in neue Züge investieren zu wollen. Das ist super, aber trotzdem wäre es toll, wenn vielleicht auch der eine oder andere Euro in die Öffentlichkeitsarbeit gesteckt würde. Ich habe jetzt Besuch im Studio und zwar von unserer Videoredakteurin Lydia Meyer. Hi.
Hallo.
Wir wollen jetzt über Aktivismus und über Protest sprechen und zwar nicht über irgendeinen, sondern über eine ganz bestimmte Art von Protest. Und zwar ist es ja so, wenn ich an Demos denke, dann habe ich immer junge Leute vor Augen. Also gerade bei den Klimaprotesten von Fridays for Future ist es ja so, dass da vor allem Schülerinnen und Studenten mitmachen. Aber du warst bei Fridays for Future und hast da unter anderem diesen Ton aufgenommen.
Das ist Elisabeth Hebert und die ist, ich weiß ihr genaues Alter nicht, aber sie ist auf jeden Fall über 70.
Die war aber gar nicht die einzige Ältere, die du da getroffen hast, ne?
Genau, ich war mit einer ganzen Gruppe da, die insgesamt eine ganze Bewegung ist. Und zwar sind das die Omas gegen Rechts, die sich ebenfalls für Klimaschutz einsetzen.
Omas gegen Rechts, was für ein Name. Was ist das denn für eine Gruppe?
Die haben sich 2017 in Österreich gegründet und mittlerweile werden es immer mehr und es ploppen immer mehr kleine Gruppen von Omas gegen Rechts in Kleinstädten auf.
Und die protestieren gegen Rechts und was noch so?
Die heißen Omas gegen Rechts und sind aber auch mittlerweile bei Fridays for Future ziemlich aktiv und sichtbar.
Was ist denn deren Motivation, da mitzumachen bei den Omas gegen Rechts?
Viele von denen waren, als sie ziemlich jung waren, politisch aktiv und haben dann halt irgendwie eine Familie gegründet, Kinder bekommen und hatten dann nicht so viel Zeit für ihren eigenen Aktivismus und sagen jetzt, okay, jetzt bin ich in Rente, jetzt kann ich mich wieder engagieren.
Mit den Omas, das war für mich irgendwo die Erlösung hier, es gibt wieder was zu tun.
Viele sagen auch, sie machen das für die Enkel.
Ich habe gerade eben einen kleinen Jungen auf der S-Bahn-Station getroffen, der war ungefähr 13 und wir haben uns angelacht und wir haben gesagt, hey, wir machen das jetzt zusammen.
Und für viele ist es auch einfach ein Hobby.
Es gibt ja auch eine aus diesem Umfeld der Omas gegen Rechts, die hat es schon richtig zu Prominenz gebracht. Ne? Also liest man durchaus Artikel drüber.
Ja genau, das ist die Irmela Mensah-Schramm.
Und ich bin eigentlich über die Friedensbewegung in die Anti-Nazi-Bewegung reingerutscht.
Und ich glaube, das ist sowas wie die Godmother of Omas gegen Rechts. Jedenfalls wurde sie mir so als Ehrenmitglied verkauft.
Die hat so ein ganz charakteristisches Geräusch, was man oft hört, wenn sie aktiv ist. Wir hören da mal kurz rein.
Das ist das Geräusch ihrer Sprühdose und das Geräusch ihres Schabers. Sie hat nämlich einen Ceranfeldschaber auch immer dabei, weil sie nämlich vor über 30 Jahren zum ersten Mal einen rassistischen Aufkleber abgekratzt hat.
Mit dem Schlüssel habe ich zu lange gekratzt. Also ja, hatte ich den und dann habe ich gekratzt wie irre.
Und so hat das alles angefangen und dann hat sie sich über die letzten Jahre sozusagen professionalisiert.
Und ich kann jetzt sagen, dass ich in über 340 Orten und Städten war.
Sie hatte wohl auch mal einen großzügigen Spender, der ihr eine Bahncard 100 spendiert hat. Der ist leider jetzt weggefallen. Und genau, sie fährt gerade vor allen Dingen durchs Berliner Umland und Brandenburg und geht da ihrer Profession nach sozusagen.
Und du warst mit ihr in Königs Wusterhausen unterwegs.
Und da gab es auf jeden Fall ganz schön viel zu tun, das hätte ich auch nicht gedacht.
Ich ärgere mich jetzt richtig, dass ich so lange nicht mehr hier war.
Wir sind den ganzen Tag durch Königs Wusterhausen gelaufen und am Ende stand da ein Polizeiauto und Irmela Mensah-Schramm hat sich gefreut, dass sie nicht erwischt wurde.
Und die hat ja wohl nicht mitbekommen, dass ich hinten gesprayt habe.
Das heißt, wenn die Polizei das mitbekommt, was sie da macht, dann bekommt sie schon auch Ärger manchmal, oder?
Sie ist auf jeden Fall Polizei bekannt und das, was sie da macht, ist eigentlich Sachbeschädigung. Aber ich habe schon das Gefühl, dass bei ihr auch mal ein Auge zugedrückt wird. Und sie ist auch ziemlich schlagfertig.
All das, was bei mir beschädigt wird, das kann man doch wieder reparieren. Die verletzte Menschenwürde nicht. Und da habe ich sogar erlebt, dass die Polizisten plötzlich auf den Boden geguckt haben, nicht mehr gesagt haben.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Das ganze Video von Lydia Meyer können Sie auf Zeit Online sehen. Den Link dazu gibt es in der Folgenbeschreibung. Dankeschön, Lydia.
Danke dir.
Und das war's bei Was Jetzt an diesem Dienstag. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns immer über Post an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Ole Pflüger und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Die hätten mich sehen sollen, als ich mein Knie gebrochen hatte. Ich bin mit der Gehhilfe gegangen und habe die Sachen abgemacht.